SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Anja Brockert, hallo. Das Coronavirus hat auch unsere Planung durcheinander geschmissen. Eigentlich sollte dieses lesenswerte Magazin von der Leipziger Buchmesse kommen mit 4 Gästen auf der Bühne. Die Messe wurde abgesagt und wir haben unsere Gäste ins Studio gebeten, um mit ihnen über ihre aktuellen Bücher zu sprechen. Mit dem Schriftsteller Aris Fioretus zum Beispiel, über seinen Roman Nelly B.'s Herz. Darin geht es um eine deutsche Flugpionierin im Berlin der 20er Jahre. Eine faszinierende Geschichte. Und wir haben den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen bei uns. Er macht sich Gedanken über das Gesprächsklima in unserer Gesellschaft in seinem Buch Die Kunst des Miteinanderredens. Und genau das tun wir heute, miteinander reden, gleich nach Musik von der israelischen Indie-Pop-Band Lola Marsh von ihrem gerade frisch erschienenen Album Someday, Tomorrow, Maybe. Can you hear me crying, baby? Schlampe, hohle Nuss, du gehörst in die Hölle. Das sind noch relativ harmlose Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken, wenn jemandem die Meinung eines anderen nicht passt. Auch in öffentlichen Debatten wird gepöbelt, gehetzt, gehasst und polarisiert. Das Gesprächsklima in unserer Gesellschaft ist vergiftet, sagt der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Wir müssen wieder in den Dialog kommen. Nur, wie geht das? Die Kunst des Miteinanderredens heißt das Buch, das Bernhard Pörksen zusammen mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun geschrieben hat. Hallo, Herr Pörksen.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Pörksen, ich würde gern erstmal die Kunst der Zwietracht anschauen, die gerade in vielen Debatten dominiert. Stellen wir uns mal vor, wir beide sitzen auf einem Podium, wir sprechen über die Kommunikation und ich sage zu Ihnen, Sie haben als Wissenschaftler in Ihrem Elfenbeinturm doch gar keine Ahnung davon, wie die Menschen hierzulande wirklich miteinander reden. Was löst das unmittelbar bei Ihnen aus?
Nun, als sensible Akademikerpflanze, die ich nun mal bin ich natürlich erschreckt über diesen Ton, gar nicht typisch für SWR 2 und verwundere mich über Sie erstmal, aber verfalle dann sofort, die pauschale Abwertung kränkt immer, in so eine Abwehr- und Gegenhaltung. Vielleicht steige ich auf dieses Spiel ein und kränke Sie nun als die Journalistin, die einfach nicht verstanden hat, wovon sie redet und dieses Wahnsinnsbuch nicht richtig dechiffrieren konnte.
Ich habe Sie abgewertet, oder?
Sie haben mich pauschal abgewertet und damit das Grundrezept von Polarisierung angewendet. Die pauschale Abwertung, die Attacke auf den ganzen Menschen kränkt immer, man fühlt sich immer ungerecht behandelt, nicht gesehen und das schmerzt.
Interessanterweise habe ich mich ja implizit auch aufgewertet. Ich habe gesagt, und das schreiben Sie in dem Buch sehr eindrücklich, ich bin das Ideal und du bist der Skandal.
Absolut, das ist die Polarisierungsformel, die mein Kollege und Mitautor Friedemann Schulz von Thun so formuliert. Also wenn man Zwietracht sehen will, wenn man die Polarisierung der Gesellschaft verstärken will, dann verwende man diese Formel, so könnte man im Sinne einer paradoxen Intervention sagen, die Glorifizierung der eigenen Position, die pauschale Abwertung des anderen.
Also es entsteht eine Aggression sofort, wenn wir auf diesem Podium sitzen würden. Und wir würden natürlich auf eine Art und Weise auch dann in die Metadiskussion gehen. Auch das passiert ja dann, dass Sie dann vermutlich zu mir sagen, wie reden Sie eigentlich mit mir? Haben Sie ja auch schon gesagt.
Ja, absolut. Dann entsteht der Konflikt nicht mehr nur auf der ersten Ebene einer womöglich sachlich-inhaltlichen Differenz, sondern er wechselt auf eine nächsthöhere Ebene und die Art des Umgangs selbst erzeugt einen metakommunikativen Konflikt. Und das beobachten wir in diesen Zeiten, in denen die Grenzen von Kommunikation so flüssig geworden sind, in denen es so viel Hass und Hetze gibt, immer wieder.
Jetzt wäre noch, wenn wir in diesem Setting noch ganz kurz bleiben,
ein
Problem, dass wir Zuschauer haben. Also das heißt, es sitzt ein Publikum da und die finden so eine emotionalisierte und polarisierte Debatte vermutlich ganz unterhaltsam und das sagt uns etwas.
Ja, das sagt uns etwas über die Konfliktfaszination des Menschen und auch natürlich des Journalismus, der Medien insgesamt.
Damit arbeiten relativ viele.
Ja, absolut. Und dieses Spektakelinteresse ist tatsächlich ein Problem. Und man kommt nur zu einer gerechten Auseinandersetzung, wenn man sagt, ja, es gibt dieses Spektakelinteresse im Journalismus. Das gibt es aber auch auf Seiten oder in Teilen des Publikums. Und das gibt es natürlich auch bei Wissenschaftlern, die sich mit Wucht inszenieren, zum Beispiel, um Bücher zu verkaufen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich bin ganz leise, ganz betulich und ganz still. Haben Sie schon gemerkt? Ich will gar nichts verkaufen.
Also kommen wir jetzt endlich auf Ihr Buch. Es ist zum großen Teil dieses Buch ein Gespräch zwischen Ihnen und Friedemann Schulz von Thun. Also ganz bewusst, Sie haben die Dialogform gewählt. Sie haben die gesellschaftliche Kommunikation im Blick. Schulz von Thun, die individualpsychologische. Also wie funktioniert Kommunikation, wenn zwei Menschen miteinander reden, vielleicht auch unterschiedliche Meinungen haben. Schulz von Thun spricht oft von Wertschätzung und von Empathie als Basis für Verständigung. Jetzt frage ich mich natürlich, was nützt mir das, wenn ich im Gespräch mit einem Bekannten zum Beispiel über die Aufnahme von Flüchtlingen feststelle, dass er ein Rassist ist? Muss ich dann noch wertschätzend und empathisch mit dem anderen sein?
Aus meiner Sicht wäre das ganz falsch. Aber Empathie ist ein Türöffner. Das Bemühen darum, das baut eine kommunikative Brücke. Aber wir wären keineswegs dafür, dass man unter allen Umständen wertschätzend formuliert und im Extremfall auch eine rassistische Position dadurch aufwertet, nach dem Motto von, sehen wir mal wertschätzend an, was Sie da vorzutragen haben. Nein, ich glaube, gerade unter den Bedingungen der vernetzten Zeit, der Sofortkonfrontation mit immer neuen Ansichten, großen und kleinen Ideologien, gibt es so eine Zukunftstugend der respektvollen Konfrontation. Ja, sagen, was zu sagen ist, sich nicht opportunistisch wegducken, zumal in der Auseinandersetzung mit rassistischen Gedanken und Ideen, aber auch gleichzeitig den Versuch beibehalten, nicht auf die Abwertungsspirale einzusteigen und damit zum weiteren Ruin des Kommunikationsklimas beizutragen. Darum geht es in dieser Zukunftstugend der respektvollen Konfrontation, die idealerweise ein Minimum an Empathie mit der Bereitschaft auch zur streitbaren Auseinandersetzung verbindet.
Schulz von Thun macht ja einen interessanten Dreischritt, wie man sozusagen vom Verständnis zur Abgrenzung kommen kann. Können Sie den mal kurz erklären?
Absolut. Man muss ja, wenn man ein Dialog überhaupt beginnt, von der Idee ausgehen, der andere könnte einen Punkt haben, er könnte Recht haben, einen Zipfel der Wahrheit zu fassen haben. Aber wie kläre ich eigentlich meine eigene Dialogbereitschaft? Und hier empfiehlt Schulz von Thun so eine Art Dreischritt. Man soll den anderen verstehen, das gilt immer. Verstehen ist unbedingt geboten. Hat man auch Verständnis? Kann man seine Empfindlichkeiten und Motive nachvollziehen? Nun, das gilt es herauszufinden, zu untersuchen. Ist man dann auch einverstanden? Das ist eine vollkommen offene Frage. Also die Unterscheidung von Verstehen, Verständnis, Einverständnis hilft mir selbst bei der Klärung eigener Dialogbereitschaft.
Wie lässt sich jetzt das, was Sie in diesem Buch für die individualpsychologische und auch, sagen wir, im kleineren Kreis diskutierte Kommunikationsform entwickeln, wie lässt sich das auf unsere polarisierte Gesellschaft übertragen? Also was lässt sich davon überhaupt übertragen auf den Diskurs, den wir gerade haben?
Nun, wir behaupten, dass sich das meiste übertragen lässt, dass wir nur in einer Welt der Konfliktfaszination, der Spektakelorientierung, des totalen Negativismus existieren, in der es sehr schwer geworden ist, diese Form von wertschätzender Auseinandersetzung, von respektvoller Konfrontation zu praktizieren. Der Grundgedanke dieses Buches ist genau das. Wir brauchen eine neue Aufklärung, die sich aus Medienanalyse und Kommunikationspsychologie zusammensetzt, die nicht mehr die Philosophie als Leitdisziplin begreift, sondern die sagt, was können wir eigentlich lernen von dem ganzen Wissen, das wir erarbeitet haben auf der Ebene von Coaching, der Auseinandersetzung mit Teams, verbiesterten Ehepaaren, die auf einmal wieder empathiefähig werden? Gibt es so etwas wie Demokratietherapie? Was können wir aus der Kommunikationspsychologie für die Entgiftung des öffentlichen Diskurses, der öffentlichen Debatte lernen? Und da gibt es aus unserer Sicht eine ganze Reihe von Postulaten und Maximen, die sich übertragen lassen.
Was wäre die wichtigste für Sie?
Die Wahrheit beginnt zu zweit. Der andere könnte Recht haben. Diese Prämisse ändert
alles. Das ist ein Zitat von Gadamer, ne? Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte.
Ja, der Grundgedanke, die Wahrheit beginnt zu zweit, der taucht bei Nietzsche auf. Jemand hat das dann als einen Buchtitel mal verwendet. Schulz von Thun gebraucht das als Ultrakurzformel der Entpolarisierung. Also sich bemühen um ein Minimum an Wertschätzung, klären, wo hat man Verständnis, ist vielleicht sogar einverstanden. Dann kann der Dialog, dieser Tanz, dieser kommunikative Tanz beginnen.
Das Problem ist, dass nicht alle Lust haben, dabei mitzumachen. Die einen, weil sie sich eher in den Filterblasen tummeln und eigentlich nur ihre eigene Meinung bestätigt haben wollen. Und die anderen, weil sie sowieso nicht in den Dialog treten und sozusagen absolut festgefahren sind. Ist das nicht etwas akademisch, was Sie sagen?
Ich würde sagen, es ist idealistisch, nicht akademisch.
Das stimmt.
Idealistisch, aber aus meiner Sicht in einem guten Sinn. Denn wir haben ja im Moment eine Situation, in der das Kommunikationsklima von einer kleinen extremistischen Minderheit bestimmt wird. Von den Lauten, von den Rändern, von den Pöblern, von den Hassenden. Extremistische Minderheiten, wie wir aus den entsprechenden Untersuchungen wissen. Und die gesellschaftliche Mitte, die für eine Sprache der Abkühlung, der Mäßigung plädiert, auch für sprachliche und verbale Abrüstung eintritt, die schaltet sich noch viel zu wenig zu. Und das heißt, wir müssen darum ringen, die Dialogzonen so weit wie möglich auszuweiten, wissend, dass es nicht gelingen kann, mit allen zu reden.
Ich habe das Buch gern gelesen, weil man auch viel für die private Kommunikation mitnehmen kann. Es ist sehr verständlich geschrieben. Man merkt im Dialog, finde ich, zwischen Ihnen beiden auch immer wieder, dass nicht alle Ideen sozusagen aus der Wahrheit beginnt zu zweit auf die gesellschaftliche Debatte sich übertragen lassen. Aber ein paar Kernbotschaften schon. Ich habe nur gedacht, die Entgiftung dieses Kommunikationsklimas ist wirklich Arbeit. Sie setzt Vertrauen voraus und es braucht vor allen Dingen Zeit.
Unbedingt, Sie haben völlig recht. Die Geschwindigkeit, die Ad-hoc-Reaktion, das, was ich den kommentierenden Sofortismus nenne, all das tut dem Kommunikationsklima nicht gut. Das Zögern lernen, das Abwarten, den zweiten Gedanken denken, bevor man den ersten raushaut und publiziert, darauf kommt es an. Und natürlich auch für störungsfreies Miteinanderreden sorgen. Wenn das Smartphone die ganze Zeit aufleuchtet, auf dem Tisch liegend, dann ist das eine im Hintergrund lauernde Unterbrechungsdrohung, von der wir empirisch wissen, gibt es entsprechende Studien, die sagen, da werden ganz bestimmte Themen, die eine tiefe Konzentration, auch ein gewisses sich öffnen voraussetzen, gar nicht erst angesprochen.
Vielen Dank, Professor Bernhard Pörksen, für dieses Gespräch. Ich sage nochmal den Titel des Buches, Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik von Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun, erschienen bei Hansa. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Sie hören das SWR2 Lesenswert Magazin und wir kommen zu unserem Buch der Woche. Nelly B.'s Herz, der neue Roman von Aris Fioretos. Fioretos lebt in Stockholm und nach der Absage der Messe ist er dort für uns ins Studio gegangen, um mit meiner SWR-Literaturkollegin Anja Höfer über Nelly B.'s Herz zu sprechen.
Ums Fliegen und vor allem um den herrlichen Moment davor, um das Abheben geht es in diesem Roman. Im ganz wörtlichen Sinn, aber auch metaphorisch gesprochen. Nellie B. ist Aviatikerin, wie das früher so schön hieß, also Pilotin. Inspiriert ist diese Figur durch die Flugpionierin Melli Bese, die 1911 als erste Frau in Deutschland die Pilotenlizenz erwarb und die bei Berlin eine Flugschule gründete. Aris Fioretus hat sich an ein paar Eckdaten ihrer Biografie orientiert, der Rest aber ist reine Fiktion, literarische Fantasie, aus der er den Stoff für einen wirklich großen, an Themen und Motiven reichen Roman schöpft. Guten Tag nach Stockholm, Aris Fioretus.
Ich grüße Sie.
Wie sind Sie überhaupt auf Melli Bese aufmerksam geworden? Ich kannte sie ehrlich gesagt nicht, bevor ich ihren Roman gelesen habe und habe mich dann aber auch gewundert, dass ich sie nicht kannte.
Ja, man denkt, man hätte von so einer Frau, so einer patenten und vielseitigen Frau schon längst gehört oder hören müssen. Ich habe sie in den 90er Jahren entdeckt und dachte schon damals, ich wollte was über sie vielleicht schreiben. Dann lag das noch nicht geschriebene Buch brach und ich kehrte wieder zurück vor 3-4 Jahren und wollte dann auch gucken, vielleicht war irgendetwas dazwischen irgendwo geschrieben, fand aber nichts. Nur in einem Antiquariat im Internet sah ich ein Album mit 144 Unikate, Fotografien aus Johannisthal, also vom Flughafen, wo sie arbeitete. Und da schreibe ich den Antiquar an, sagte, ich konnte die 2000 Euro, die er verlangte, nicht zahlen, aber ich wäre bereit, 100 Euro pro Foto mit Melli Bese zu zahlen. Ich dachte, vielleicht wäre das etwas für den Umschlag. Dann schrieb er mir zurück, schön von Ihnen zu hören, lieber Herr Fioretus, Sie haben dieses Album schon vor 20 Jahren erworben. Und das hatte ich völlig vergessen und ich fand das Album dann natürlich in meiner Schublade und dachte, hey, jetzt winkt das Schicksal, jetzt musst du dieses Buch schreiben.
Ja, das ist eine ungewöhnliche Frau, die Sie in Ihrem Roman schildern, eine, die sich sehr selbstbewusst in der Männerdomäne des Fliegens ihren Platz erobert. Gleichzeitig ist sie auch vielleicht eine nicht ganz untypische Figur für diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist eine Zeit, in der vieles in Bewegung gerät, in der sich traditionelle Rollenmuster und Geschlechterbilder auflösen. Ist das auch eine Zeit, die Sie besonders fasziniert?
Natürlich interessiert diese Zeit. Ich bin weniger an die sogenannten goldenen 20ern interessiert und mehr an das alltägliche Leben. Welche Möglichkeiten hatte man damals als Frau nach der Hyperinflation dann 23, 24? Und wie sah es eigentlich aus in einer urbanen Welt? Alles interessiert sehr. Und der große Unterschied, weil man spricht ja heutzutage oft davon, dass es Ähnlichkeiten zwischen unserer Zeit und der damaligen Weimarer Republik gibt. Und die mag ich nicht bestreiten, aber ich glaube, man kommt nicht so sonderlich weit, wenn man nicht einsieht, diese Menschen kannten die Zukunft noch nicht. Sie hatten Hoffnungen, die es uns nicht mehr möglich ist, wirklich ohne Skepsis wahrzunehmen. Und diese Hoffnungen, glaube ich, wurden sehr oft an den sogenannten neuen Menschen angedockt. Man dachte, ein neuer Typus von Menschen ist jetzt möglich, nicht zuletzt für Frauen. Dann soziale Kategorien wurden aufgelöst, die starren Verhältnisse, unter denen die Menschen so lange gelebt haben, weichten sich auf und auf einmal sah es hoffnungsvoll aus.
Der Roman spiegelt auch sehr schön die Technikbegeisterung dieser Zeit, gerade wenn Sie diesen neuen Menschen ansprechen. Und an mehreren Stellen im Buch beschreiben Sie auch Nellies ganz besondere Beziehung zu den Flugzeugen, geradezu eben dann auch eine Verschmelzung von Mensch und Maschine. Dürfte ich Sie bitten, da eine Stelle aus dem Buch vorzulesen, Seite 164?
Es riecht nach frisch gepflügter Erde und Dünger, als ich und Irma auf dem Motorfahrrad durch die Landschaft sausen. Früher, wenn ich über Johannisthal aufgestiegen war, den Wind eingeschätzt und Kurs gesetzt hatte, wartete ich stets auf den Moment, in dem die Maschine in den Körper einzog. In einem bestimmten Augenblick ließ sich nicht mehr sagen, dies war das Flugzeug, das die Piloten. Gemeinsam bildeten wir ein Wesen zwischen den Ordnungen, einen Maschinenmenschen. Das nächstliegende Vorbild war der Zentaur, der sich jedoch in den Wäldern der Mythen verbarg und mir schon damals als eine Männergestalt mit undefiniertem Hinterkörper erschien. Obwohl ich mich bemühte, gelang es mir nur selten, den Übergang wahrzunehmen. Irgendetwas lenkte mich immer ab. Erst nach etlichen Flugstunden begriff ich, dass sich das Gefühl nur einstellte, wenn ich allein war. Vielleicht fühlt es sich letztlich doch so an, ein Zentaur zu sein. Weder das eine noch das andere, sondern etwas Drittes, durch nasse Wälder preschend, imstande, mit Mensch und Tier zu sprechen, wild und dennoch verlässlich, ein seliges, irres Schnauben. Ich betrachte Vorderrad, Scheinwerfergehäuse und Tachometer und fühle gleichzeitig, dass ich diese Karosse aus Kraft und poliertem Metall bin. Ich sehe Irma im Seitenwagen an und spüre zugleich, dass ich diese Person mit den Händen im Schoß und dem starr nach vorne gerichteten Blick bin. Wir fahren, bis es dunkel wird. Dann schalten wir das Licht an und fahren weiter. Wir beben, wir sind namenlos, wir sind die wunderbarste Ordnung.
Vielen Dank. Ja, diese Verschmelzung von Mensch und Maschine ist ja ein großes Motiv dieser Zeit des frühen 20. Jahrhunderts, wenn man auch etwa an Marinetti und den Futurismus denkt, der ja auch die Schönheit der Geschwindigkeit und solche Sachen feierte. Und hier, das finde ich sehr besonders, ist ein doch sehr männlich besetztes Motiv, jetzt mal aus der Perspektive einer Frau geschildert. War das für Sie auch reizvoll?
Natürlich, reizvoll und auch eine gewisse Herausforderung. Ich gehöre, glaube ich, zu den Autoren, die sich lieber Themen und Sujets auswählen, über die sie wenig aus persönlicher Erfahrung kennen. Und in diesem Buch wollte ich nicht nur die Frauensicht sozusagen oder die Erfahrung von Frauen in einer sehr männlich bedingten Welt schildern, sondern auch die sogenannte gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Frauen. Ein Thema und ein Sujet, worüber ich wahrlich sehr wenig wusste.
Ja, es geht in dem Buch, und das ist ja das eigentliche Herzstück des Romans, um die Liebe Nellys dann zu einer 14 Jahre jüngeren Frau, nachdem sie ihren Mann sozusagen verlassen hat, Irma, der sie auf eine schöne, verrückte Art völlig verfällt. Also eine Liebe zwischen zwei lesbischen Frauen, das beschreiben Sie ja wirklich sehr überzeugend. War das für Sie auch nochmal eine Herausforderung, also nicht nur aus der Ich-Perspektive einer Frau zu schreiben, sondern auch noch über eine Liebe zu einer Frau? Das klingt gleich doppelt schwierig für einen Mann.
Ja, also ich behaupte wahrlich nicht, dass es mir gelungen ist, aber ich glaube, es wurde möglich in dem Moment, wo ich mir sagte, hey, es geht vielleicht um Frauen, aber in erster Linie geht es um Menschen. Und ich denke, wenn die Literatur eines vermag, dann ist es ihr Einfühlungsvermögen, ihre Empathie zu kultivieren. Das sollte sie wenigstens tun. Und in dem Moment, als sie dann die beiden Menschen hier wirklich als Menschen und in zweiter Linie erst als Frauen auftraten, verfügte ich auf einmal über Erfahrungen und Gedanken und Gefühle, die mir bis dahin versperrt geblieben sind. Und natürlich die Beziehung zwischen zwei Menschen, die auch sehr weit auseinander liegen, 14 Jahren sagen sie, das ist das eine. Das andere ist ja aber auch, dass diese junge Frau viel erfahrener ist auf diesem Gebiet. Nelly B., meine Heldin, die Pilotin, war bis dahin eigentlich nur mit Maschinen beschäftigt. Und auf einmal öffnet diese junge Frau ihr eine Welt, die sie nicht kannte. Also in dieser Hinsicht ist sie viel jünger als diese junge Frau. Ja. Und somit versuchen sie irgendwie auch ein Gleichgewicht herzustellen, was wir, glaube ich, alle von Verliebtsein kennen. Es ist wahnsinnig schwer, eine Balance herzustellen. Aber nur mit Balance kann man dann sich weiter in Richtung Liebe dann bewegen.
Es gibt, wie ich schon eingangs gesagt habe, ein paar äußere Daten dieser Biografie von Nellie B. und den Fotoband, den Sie haben. Die Daten sind so, dass sie 1886 geboren wurde, mit einem Franzosen verheiratet war zunächst, dass sie eine Flugschule mit ihm gründete, dass sie in Stockholm Bildhauerei studierte und dass sie sich 1925 das Leben nahm. Der Roman spielt vor allem in den letzten zwei Jahren ihres Lebens, über die man nicht viel weiß. War das die Leerstelle in diesem Leben, die Sie dann vor allem als Autor interessiert hat?
Ja, ich neige nicht wirklich dazu, historische Romane zu schreiben. Ich interessiere mich natürlich für die Vergangenheit, aber mich interessieren die historischen Romane weniger, weil ich das Gefühl nicht loswerde. Man tritt als Autor, als Trittbrettfahrer eines bereits gelebten Lebens auf. Und das wollte ich wirklich vermeiden. Aber wissen Sie, es genügt ja manchmal, ein Haar zu haben und man hat genügend DNA, um einen möglichen Menschen daraus zu machen. Und diese beiden letzten Jahre in ihrem Leben, die sagten mir, ja, hier kann die Fantasie walten und mit Hilfe wenigen Eckdaten dann kann ich eine neue Person machen, die zwar nicht Melly Bese heißt, aber einige Gemeinsamkeiten doch aufweist mit ihr.
Das Fliegen kann man im Roman ganz wörtlich nehmen. Nelly ist eine leidenschaftliche Fliegerin, die ihre glücklichsten Momente in der Luft erlebt. Aber man kann es eben auch als Metapher lesen. Diese Frau hebt ständig ab und überwindet auch ständig Grenzen und nicht nur die der Schwerkraft, oder?
Ja. Ich glaube, das hat sie, das Fliegen gemeinsam mit dem Verliebtsein. Ich glaube, es ist in einem Roman weniger über die Liebe und mehr über das Verliebtsein, wo man wirklich abhebt, wo man schwebt oder meint zu schweben, wo man vielleicht nicht ganz bei sich ist. und wächst über seine eigenen Grenzen hinaus. Man bejaht diesen Zustand der Unsicherheit. Und das heißt aber auch, dass er eigentlich nie wirklich dauern kann. Er hat ein Schlussdatum und sollte sich dann hoffentlich dann in Liebe verwandeln, wo alles eher geerdet wird. Das passiert in meinem Buch dann doch nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich fand diese Parallele zwischen dem wortwörtlichen Fliegen und dem metaphorischen Fliegen sehr, sehr interessant. Und besinnte mich dann auf einer sehr schönen Stelle bei Hölderlin, der ja auch Prosa ab und zu schrieb und an einer Stelle in einem Prosatext sagte, man kann auch in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe. Und ich dachte, als ich die Stelle mich erinnerte, dachte ich, genau so soll es in meinem Buch werden.
Ja, es geht auch sehr zentral eben um den Rausch des Verliebtseins. Es kommt aber auch die dunkle Seite des Rausches im Roman vor, Nelly gerät, nämlich auch durch die Ampullen der Freundin Irma, die sie sich dann in den Berliner Nächten einflößen, in eine Drogenabhängigkeit schrittweise, die sie dann nach diesen Höhenflügen auch wieder ganz runterzieht. Das ist auch Teil der literarischen Fantasie, oder?
Man weiß, glaube ich, schon inzwischen, dass die Melibese in den letzten Jahren ihres Lebens doch sehr abhängig von Medikamenten war und vielleicht auch regelmäßig Morphium und ähnlichen Drogen zu sich nahm. Das ist, glaube ich, inzwischen belegt. Und natürlich habe ich das ein wenig ausgeweitet, diese Abhängigkeit. Aber ich glaube, niemand, der damals zu fliegen es wagte, wurde es erlaubt, nicht ohne Beinbrüche und Ähnlichem irgendwann krachend zu landen. Und dafür bekam man damals Schmerzmittel natürlich. Mhm. Und einige wurden abhängig davon, so auch meine Pilotin.
Das ist eine traurige Geschichte, die Sie da erzählen, aber trotzdem durchzieht den Roman eine große Leichtigkeit, was natürlich auch mit dem Motiv des Fliegens zu tun hat. Als unglückliche Frau muss man sich Nelly B. nicht vorstellen, habe ich mir gedacht, oder?
Nein, wer will nicht irgendwie schon die starken Gefühle in seinem Leben spüren und miterleben? Und dann kann es letztendlich egal sein, ob man unglücklich landet oder nicht. Ich glaube, es wird als viel unglücklicher für vielen empfunden, sie nicht jemals kennengelernt zu haben.
Trotzige Dankbarkeit steht am Ende dieses Lebens. Vielen Dank, Aris Fioretos.
Meine Kollegin Anja Höfer war das im Gespräch mit Aris Fioretos. Titel des Romans: Nelly B.'s Herz, erschienen bei Hansa, unser SWR2 Buch der Woche. Alles, was Sie sehen, ist neu. So heißt der aktuelle Roman von Annette Pehnt und das ist ein Reiseroman. Er führt uns in ein geheimnisvolles Land zusammen mit einer deutschen Reisegruppe und er führt uns hinter die Kulissen des Tourismus aus verschiedenen Perspektiven. Annette Pehnt lebt in Freiburg, dort ist sie für uns ins Studio gegangen. Hallo Frau Pehnt.
Hallo, grüße Sie.
Frau Pehnt, der erste Satz in Ihrem Buch lautet: Als wir in Kirtan ankamen, stand uns der Flug in die Gesichter geschrieben. Und da stellt man sich natürlich gleich die Frage, ich habe sie mir gestellt, Kirtan, wo liegt Kirtan? Ja, wo liegt's?
Ja, genau diese Frage sollen sich die Leser natürlich auch stellen. Und ich habe es eben bewusst nicht festgelegt. Es ist ein Land, das es nicht gibt. Es hat, würde ich mal sagen, starke Resonanzen mit China oder mit einem anderen asiatischen Land unter autoritärem Regime. Aber ich glaube, da kann man Verschiedenes hinein fantasieren.
Also es ist irgendwie ein geheimnisvolles Land, an dem man einiges erkennen kann. Wir lernen zunächst mal diese deutsche Reisegruppe kennen. Die Erzählerin ist mit ihrem Vater unterwegs. Es gibt ein paar Paare in dieser Gruppe, eine alleinreisende junge Frau, ein Lokalpolitiker ist dabei. Und das ist ein ganz guter erzählerischer Kniff, weil die natürlich alle unterwegs diskutieren in dieser Gruppe. Und es scheinen die unterschiedlichen Haltungen auf, mit denen man auch als Tourist in einem fremden Land unterwegs sein kann. Und Neugier ist nur eine davon.
Genau, es gibt natürlich ganz andere Haltungen. Es gibt auch das Besserwissen. Es gibt den Wunsch, eigentlich das, was man schon vorher mitbringt, bestätigt zu finden. Es gibt die Sehnsucht nach dem ganz anderen, nach dem Exotischen. Es gibt die ständige Kritik an dem, was man dort antrifft, aus politischer Perspektive. Also das sind alles so verschiedene Möglichkeiten, wie man ja als Tourist auf die Welt reagieren kann. Und in so einer Reisegruppe prallt das alles aufeinander.
Früher dachte ich, Reisen sei eine Form der Hypnose, sagt die Erzählerin an einer Stelle. Was wünscht sie sich denn eigentlich für eine Erfahrung?
Die Ich-Erzählerin ist eigentlich ja sehr neutral. Das ist eigentlich das Interessante. Die hat eigentlich an diese Reise ja keine besonderen Wünsche, aber sie ist die Begleiterin ihres Vaters. Und sie hat eigentlich nur das Wohlbefinden des Vaters im Kopf. Sie selber wollte eigentlich gar nicht in dieses Kirtan reisen, war voreingenommen und möchte eigentlich gar keine Erfahrungen machen. Das ist für mich auch so ein bisschen die Umkehrung des klassischen Reiseromans, wo immer alle voller Abenteuerlust strotzen und sofort mit sich ins Fremde stürzen. Mhm. Und das ist jetzt bei dieser Ich-Erzählerin gar nicht so. Und ich glaube, bei vielen von uns vielleicht auch nicht mehr. So eine Übersättigung vielleicht auch.
Der Vater will aber doch einiges sehen.
Genau, der Vater hat so eine Art Bildungskatalog. Er ist sehr gut vorbereitet, gut eingearbeitet. Und der legt es immer an, sozusagen auf die klassischen Reichtümer des alten Kirtan, auf die großen Bauten, auf die Denkmäler der Geschichte. Und das will er alles abarbeiten. Und er möchte eigentlich, dass es alles genauso aussieht, wie er es erwartet.
Und dann gibt es die anderen, die wollen möglichst authentischen Alltag erleben.
Genau, dafür haben sie sich natürlich das falsche Reiseformat ausgesucht, denn in der Gruppe ist das sozusagen ja schon so angelegt, dass man das nicht sehen wird. Aber es gibt auch für die Reisegruppe Inszenierungen, das kennen ja vielleicht auch einige, wo das authentische Alltagsleben einem dann so angeboten wird. Also in Form einer Gastfamilie, die dann ein Mahl bereitet für die Gruppe oder einen Abstecher in das dörfliche Kirtan, wo man dann sozusagen sehen soll, wie die Menschen dann wirklich leben, abseits der vorgebahnten Wege.
Ich finde diese soziale Dynamik in der Reisegruppe ziemlich real beschrieben. Also Sie haben es eben schon gesagt, der Besserwisser und die ewig Abgängige, die immer verloren geht und dann die Furchtsamen. Ich muss es jetzt fragen, waren Sie auch schon mal in so einer Gruppe unterwegs?
Ja klar, die Frage ist ja naheliegend und ich glaube, ich hätte es nicht geschrieben, wenn ich nicht genau so ein sehr ähnliches Erlebnis auch gehabt hätte. Also ich war tatsächlich vor 5 Jahren mit einem Reiseunternehmen als Begleitung meines gelehrten Vaters unterwegs in China. Und das waren schon Erfahrungen, die auch jetzt eingeflossen sind in diesen Roman, der natürlich mit Fiktion arbeitet. Aber so eine Reisegruppendynamik, das muss man erstmal erlebt haben. Es ist auch nicht die Art und Weise, wie ich normalerweise unterwegs bin. Also ich gehöre schon eher so zu den relativ handfesten Rucksacktouristinnen. Aber diese bildungsbürgerliche Agenda, das fand ich wirklich faszinierend, das so durchzuziehen.
Jetzt gibt es 2 besonders wichtige Figuren in diesem Roman. Die eine ist der Vater der Erzählerin und die andere ist Nime, der einheimische Reiseleiter. Würden Sie mal eine Stelle lesen, in der beide vorkommen?
Ja, das lese ich gerne. Ich springe mal mitten rein. Liebe Kirtan-Reisende, sagte der Reiseleiter, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es gefiel mir, dass er uns als Reisende begrüßte und nicht als Gäste oder Kunden. Nichts ist wichtiger als der erste Satz. Dann im Bus, der Reiseleiter vorne neben unserem Fahrer, der sich von uns Joe nennen lassen wollte, saßen die Paare nebeneinander, die Einzelnen einzeln, ich neben Vater. So war es bisher auf jeder Reise, eine rasante Sortierung, die dann nicht mehr geändert wurde, als hätte jemand mitgeschrieben. Ich sitze seit jeher gern neben Vater. Er riecht nach Papier und einer altmodischen Seife, die sich im Internet bestellt, und ich frage mich, woher er sie bezog, bevor er lernte, einen Computer zu bedienen. Es war immer schon so, dass er mir hier und da etwas zeigte, aber er ist dezent. Und mit seinen taktvollen Erläuterungen reichert er Orte und Zeiten an, mit einem Wissen, das zu ihm gehört wie sein gekämmter, weiß gewordener Bart und seine schlanken Finger. Mit leiser Stimme erzählt er von Herrschern und Verlusten, Planungen und Veränderungen. Städte sind für ihn gebaute Geschichte. Und ich kann durch keine Stadt gehen, ohne mir seine Gesellschaft zu wünschen. Die Menschen dagegen bemerkt er kaum. Er schätzt manche von ihnen, mich zum Beispiel, andere sieht er gar nicht erst. Köpfe sanken an getönte Scheiben, Schuhe wurden verschämt von den Füßen gestreift, Blusen zurechtgezupft, Zahnpastaflecken an den Krägen. Nime, unser Reiseleiter, pustete ins Mikrofon, gab ein paar Daten durch, Wetter, die genaue Ortszeit, das Programm für den Tag, vor allem erstmal frisch machen. Diese Wendung benutzte er mit Vergnügen. Und er lenkte auch gleich den Blick auf die ersten bemerkenswerten Einzelheiten, die uns nicht aufgefallen wären, weil wir noch zu sehr mit uns selbst beschäftigt waren. Ich fuhr mit der Zungenspitze über die pelzigen Zähne. Alles, was Sie sehen, ist neu, sagte der Reiseleiter. Vor 10 Jahren war hier nichts, nur Schlamm. Aus den Pfützen und dem Dreck hat sich diese Stadt erhoben. Es kann ja nicht sein, dass hier nichts gewesen ist, sagte ich leise zu Vater. Es muss ja Flächen gegeben haben, vielleicht auch Häuser, Baracken oder Hütten, irgendwelche Äcker. von mir aus Reisfelder. Jedenfalls kann man nicht einfach sagen, dass Kirtan erst seit 10 Jahren existiert. Oder wie geht hier die Zeitrechnung? Eine Geschichte braucht Entwicklung, Bilder, Übertreibung, sagte Vater und begann mir die Baupolitik des letzten Jahrzehnts zu erklären. Aber niemand fuhr schon fort. So ist es doch, Joe. Und Sie werden es selbst erleben. Kirtan ist aus der Asche auferstanden, aus dem Nichts. Joe nickte heftig. Ja, so ist es. Er hatte eine laute Stimme und einige lächelten über seine Begeisterung. Vater lächelte nicht, er schüttelte nur den Kopf.
Dankeschön, Annette Pient. Da taucht der Satz aus dem Titel auf, alles, was Sie sehen, ist neu. Dieser Titel ist ja irgendwie mehrdeutig. Für die Touristen ist alles neu, was sie sehen, aber hier hat er ja eine ganz konkrete Bedeutung. Mhm. Also man muss sofort an Projekte in China denken, ne?
Genau, und das sollte auch hier auf jeden Fall anklingen. Also es ist ja ein Land, das wir kennenlernen, dieses Kirtan, das im Umbau ist, in dem große Projekte angeleiert werden, in dem die Landschaft umgestaltet wird, ganze Landstriche werden umgesiedelt, Dörfer werden leer gemacht, Städte werden aus dem Boden gestampft und das ist der ganze Stolz der Kirtaner und das wird auch vorgeführt. Während die Touristen natürlich eher die Sehnsucht nach dem alten Kirtan haben. Und das alles verweist schon sehr stark auf China in dieser ganzen Phase der Umbauten und der Vorwärtsbewegung.
Welche Rolle nimmt dieser Reiseleiter, dieser Nime ein in diesem autoritären Land? Er hat ja so ein bisschen was von einem Märchenerzähler. Interessante Figur.
Ja genau, also für mich ist er wirklich die absolut zentrale Figur, über die wir aber eigentlich gar nicht so viel wissen. Und ich wollte es so haben, dass nach und nach wir immer mehr über ihn erfahren. Es setzt sich dann sein Leben auch ein bisschen zusammen in so Mosaiksteinchen. Und für die Reisegruppe ist er natürlich erstmal so der offizielle Geschichtenerzähler. Aber nach und nach merkt man auch, dass die offizielle Geschichte ihm nicht nur Behagen bereitet. Also er findet manchmal auch so ganz, ganz dezente Möglichkeiten anzudeuten, dass er vielleicht nicht ganz übereinstimmt. Aber es ist sehr verborgen. Und wir können eigentlich nicht hinter die Fassade schauen, aber so ist es ja auch, ne? Also wir können ja mit unserem westlichen Blick auch tatsächlich nicht hinter die Fassaden schauen, auch wenn wir uns das gerne einbilden. Und dann war eben mein Versuch in dem Roman dann durch andere Blicke auf ihn, nicht der westlichen Touristen, sondern der Kirtaner, nach und nach zu erzählen, was das vielleicht für ein Mensch sein könnte. Aber so richtig zu fassen bleibt er eigentlich bis zum Ende nicht.
Das stimmt. Er ist irgendwie ein Meister des Geschichtenerzählens und er ist ein Meister des Verschwindens. Was ich interessant finde, ist diese erzählerische Strategie, ihn sozusagen aus vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es gibt eine wirklich ganz überraschende Wendung in dem Roman. Wir sind erst mit dieser Reisegruppe unterwegs, das ist alles sehr unterhaltsam. Und dann gehen sie zurück in die Kindheit, in die Jugend, auch in seine Ausbildung an der Tourismusakademie von Kirtan, dieses Nime. Er selber kommt nie zu Wort.
Ja, also wir hören ihn schon sprechen, also wir erfahren von anderen, wie er zum Beispiel auch seine Geschichten erzählt, aber wir erfahren nie von seinem Innenleben, also weil er praktisch so eine Art Leerstelle bleibt, er ist eigentlich auch vielleicht eine Art Projektionsfläche. Also er ist so ein bisschen so der Geschichtenmotor von Kirtan, er wird darin auch geschult, er darf auch eigentlich nicht seine eigenen Geschichten erzählen. Also in der Kindheitsepisode wird erzählt, wie er im Grunde so ein ganz natürlicher Geschichtenerzähler ist, mit dem Impuls, wirklich eben sein Publikum zu unterhalten, aber auch vielleicht auch eine eigene Geschichte zu entwickeln. Aber die Möglichkeit hat er dort nicht. Und es wird ihm auch abtrainiert. Also er wird eigentlich auch zugerichtet. Und er bekommt dann sozusagen den Auftrag, die offizielle, gloriose Geschichte von Kirtan zu erzählen. Aber er findet dann eben auch immer wieder Möglichkeiten, da auch vielleicht andere Erzählanfänge mal anzudeuten.
Also man spürt im Grunde diesen Konflikt, in dem er steht. Ich finde, was diesem Roman sehr gut gelingt, ist auch diesen Tourismus von beiden Seiten zu beleuchten. Also aus der Perspektive derjenigen, die unterwegs sind und die etwas sehen und aus der Perspektive derjenigen, die sozusagen betrachtet werden. Also den Einheimischen und auch dem Geschäftsmodell Tourismus in diesem autoritären Land. Vielleicht können Sie zum Schluss noch eine kleine Passage lesen, in der das schön deutlich wird.
Nur 4-mal im Jahr geht ein Ruck durch das Dorf, wenn die Reisegruppen kommen. Unser Dorf ist fest eingeplant. Wir liegen günstig, sagt der Reiseleiter, genau in der Mitte zwischen der Stadt und der Teeplantage, auf der manche von uns arbeiten. Seit Jahren können wir darauf zählen, dass 2-mal im Frühjahr und 2-mal im Herbst der Besuch kommt. Der Reiseleiter gibt rechtzeitig Bescheid, damit wir den Müll aus dem Tümpel fischen, die Zäune reparieren, die eingestürzten Dächer abdecken und den Platz fegen können. Er will auch, dass wir Haken, Karren und andere Arbeitsgeräte gut sichtbar an die Hauswände lehnen und in den Gärten aufbauen, damit die Reisenden unsere Sitten und Gewohnheiten kennenlernen. Auf dem Platz sollen Hühnerscharren, die wir rechtzeitig in den Gärten aufsammeln und herbeischaffen, überhaupt sind Tiere mitgebucht. Wir stellen einige alte Pferde an die Wegränder. Hunde gibt es kaum noch, aber manchmal können wir noch einen auftreiben. Wir haben also alle Hände voll zu tun. Wenn der Besuch näher rückt, müssen wir diejenigen von uns auswählen, mit denen die Gäste zusammentreffen sollen. die Auswahl fällt uns nicht leicht. Es sollen Kinder und Greise dabei sein, aber niemand, der zu krank oder zu mager ist. Denn wir wollen ja niemanden erschrecken. Es geht um eure Geschichte, erklärt uns der Reiseleiter. Ihr könnt sie erzählen, aber bitte so, dass wir euch verstehen. Bringt uns Leute, die etwas zu sagen haben. Zeigt uns eure Bräuche und euer Leben, damit alle etwas lernen. Wir sollen stolz sein, dass die Besucher von uns lernen wollen. Was sie lernen, wenn sie einen halben Tag durch unsere Gassen poltern und uns mit lauter Stimme Fragen vortragen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen sie unendlich viele Bilder und schütteln so viele Hände, wie sie können. Manche grüßen uns auch, indem sie sich verneigen und die Hände vor dem Herz falten, so wie es früher hier Sitte war. Dann sollen wir ernst bleiben und zurückgrüßen, als täten wir den ganzen Tag nichts anderes. Als Nime noch da war, wurde er oft ausgewählt, weil er viele Wörter in anderen Sprachen kann und gute Zähne hat. An der Begeisterung, mit der er die Bauweise unserer Hütten erklärte, die Giftigkeit der Stechäpfel und die Fellfarben der Katzen, konnten sich die Gäste wärmen. Sie hatten das Gefühl, einen Freund gefunden zu haben. Wenn er sie herumführte, war er nicht so ernst wie sonst oft. Er ging mit ihnen durch das Dorf, als gäbe es nichts Schöneres. Er lachte und dachte sich Geschichten aus.
Ja, so ist das mit der Authentizität, nach der sich die Touristen immer sehen.
Ja.
Und irgendwie ahnt man ja doch, dass es ein Spielchen ist, oder?
Ja, und das Spiel spielen ja auch alle mit. Also die dortigen sogenannten Einheimischen sind ja jetzt auch nicht nur Opfer. Also auch die profitieren in gewisser Weise davon. Und sie bauen natürlich kräftig mit an dieser Inszenierung, die dann Authentizität heißt.
Mhm. Vielen Dank, Annette Pehnt. Wir haben uns über Ihren Roman »Alles, was Sie sehen, ist neu« unterhalten. Er ist gerade bei Piper erschienen.
Coffee in the morning and told me you were low and dry. You left me walking round the corner for a while, for a while. I wasn't sure just what to do then.
So, und jetzt gibt's eine Hippie-Geschichte. Die Autorin Nora Gantenbrink, 34 Jahre alt, hat einen Roman über eine Vatersuche geschrieben. Er heißt ganz einfach Dad. Nora Gantenbrink, jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Anja Höfer.
Mit Dad unterschrieb er die wenigen Briefe an seine Tochter, weil das vielleicht mehr nach der Person klang, die er gerne sein wollte, heißt es in Nora Gantenbrinks Roman Dad. Denn dieser Dad ist vor allem ein abwesender Vater. An allen wichtigen Tagen im Leben seiner Tochter Marlene ist er nicht da. Geburt, Taufe, Einschulung, immer hat er was anderes vor. Er ist ein Hippie, ein reiselustiger Abenteurer und einer, der gerne mit Drogen experimentiert. Er stirbt jung an AIDS. Nora Gantenbrink hat diesem Dad jetzt ein berührendes, ebenso tief trauriges wie komisches Buch gewidmet. Und in manchen Zügen ähnelt dieser Dad ihrem eigenen Vater. Guten Tag, Nora Gantenbrink, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Auf dem Buchumschlag sieht man ein Foto Ihres Vaters in lila Pumphose mit runder Brille und wilden Locken. Das Buch schildert zumindest in einigen Teilen oder Zügen ja schon auch Ihre eigene Vatersuche, oder?
Ja, das ist richtig. Also es sind eben Teile auch fiktionalisiert oder wie Sie schon gesagt haben, es ähnelt eben auch der Vatergeschichte meines realen Vaters. Das stimmt, das kann man nicht leugnen. Also auch mein Vater ist eben, als ich 18 war, an den Folgen seiner HIV-Infektion gestorben. Und er war auch ein Vater, der ja große Teile im Abwesen war meines Lebens und der Abenteuern und Drogen mich abgeneigt war, auf jeden Fall.
Um uns ein Bild von diesem Dad zu machen, würde ich Sie bitten, eine Passage vom Anfang des Buchs zu lesen, Seite 10.
Auf jeden Fall. Den Laden, die Ehe meiner Eltern, meinen Vater, das alles gibt es nicht mehr. Aber das Kind, das seinen Vater sucht, bin ich bis heute geblieben. Geblieben sind auch seine Geschichten von den Drogentrips oder wie er als Student mal in einer Tiefgarage angeschossen wurde. Es sind Geschichten von Rauschgift, Wahn, langen Reisen und kurzen Affären. Ich kenne Bilder von meinem Vater neben Affen und auf Elefanten. Ich frage mich manchmal, ob die Prostituierte, bei der er sich mit HIV infizierte, wusste, was sie ihm mitgab. Als ich ihn zum letzten Mal sah, rauchte er einen Joint durch ein Loch in seiner Wangenwand und sagte, »It's tough, kid, but it's life.«
Vielen Dank. Ja, Sie beschreiben sehr eindrucksvoll, was es bedeutet, einen Vater zu haben, der so gar nicht dem Bild entspricht, was man eigentlich so vom Vater hat. Also so Dinge wie Sicherheit, Stabilität, Zuverlässigkeit oder auch weise Ratschläge fürs Leben. Das gab es ja irgendwie alles nicht. Sein Ratschlag lautet, mach es besser als ich alles. Oder eben, it's tough, kid, but it's life. Der Vater stirbt, als Marlene 18 ist und er bleibt lange eine Leerstelle in Marlenes Leben und vermutlich auch in ihrem eigenen Leben. Wann kam für Sie der Entschluss, ich muss diese Leere jetzt füllen, ich muss mich mehr mit diesem Vater auseinandersetzen?
Tatsächlich kam das, als ich an meinem ersten Roman schrieb, also anfing ihn zu schreiben, vor ungefähr 5 Jahren. Und ich hatte eigentlich ursprünglich eine andere Idee. Ich wollte einen Kneipenroman schreiben und merkte, dass das hinten und vorne nicht funktioniert und dass eigentlich irgendwas anderes in mir gearbeitet hat. Ich hatte das Gefühl, ich schreibe am falschen Buch und eigentlich wusste ich, welches das Richtige gewesen wäre oder welche Thematik mich wirklich innerlich beschäftigt hat. Und brauchte dann noch ein bisschen Zeit, mir das einzugestehen. Und irgendwann rief ich dann meine Verlegerin an und die sagte, das eine Buch hätten wir schreiben können, das andere Buch ist das, was du schreiben musst. Und da hatte sie recht. Also das war einfach die Thematik, die mir auch wirklich am Herzen lag.
Und Sie schreiben das Buch auch in der persönlichen Ich-Form, aber gleichzeitig ist das, wie Sie sagen, in großen Teilen ja auch Fiktion. Es ist ein Roman. War diese künstlerische Freiheit wichtig, gerade bei diesem Thema, das Ihnen ja sehr nahe ist?
Ja, auf jeden Fall. Also diese künstlerische Freiheit war mir total wichtig. Und ich wollte natürlich auch die Möglichkeiten eben der Literatur ausschöpfen und auch der Fiktionalisierung. Und natürlich muss man auch zugeben, dass es mir einfach auch sonst zu nah geworden wäre. Also deswegen diese Eckpunkte, ja, die stimmen und da ist viel von der Sehnsucht, die ich auch selber kenne, drin. Aber es ist nicht eben alles eins zu eins.
Marlene unternimmt im Roman 2 größere Reisen auf den Spuren ihres Vaters, zu früheren Hippie-Hochburgen, nach Marokko, nach Indien und Thailand. Am Ende sind ja diese Reisen etwas enttäuschend, weil sie sich mehr erhofft hatte, vor allem ihrem Vater dabei irgendwie näher zu kommen, was dann nicht so richtig passiert. Sie haben diese Reisen ja, glaube ich, auch selbst gemacht. War das für Sie trotzdem wichtig, diese Orte zu bereisen, auch wenn die sich ja inzwischen sehr verändert hatten und wenn die Spuren sehr verwischt waren?
Ich glaube, dass es der Protagonistin einfach wahnsinnig wichtig war und mir in dem Fall auch, an die Orte zu gehen, die man vorher gemieden hat, weil es so Orte der Vergangenheit sind einfach. Also mir ist dann bei der Recherche auch aufgefallen, dass ich auch nie ich bin sehr viel gereist, auch während des Studiums und ich war auch als Journalistin natürlich immer wahnsinnig viel unterwegs und ich bin nie in die Länder gegangen, die sehr nah verknüpft waren mit meinem Vater. Also ich habe immer Thailand, Marokko und Indien großflächig gemieden, wo er eben die meiste Zeit verbracht hat auch, also mein realer Vater. Und ich glaube, dass das schon damit zusammenhängt, dass ich auch davor so ein bisschen immer geflohen bin oder Angst hatte, dorthin zu reisen. Deswegen ist es trotzdem ein wichtiger Schritt, obwohl es vielleicht nicht so ergiebig ist, wie sich die Protagonistin erhofft.
Es geht ja auch viel um Erinnerungen in diesem Buch, um die eigenen Erinnerungen an den Vater, aber auch die der Mutter und auch die von seinen Hippie-Freunden, die Sie auch sehr plastisch und zum Teil auch sehr komisch schildern. Was haben Sie bei der Arbeit an dem Buch auch über das Wesen von Erinnerungen gelernt?
Ja, also über Erinnerungen, genau wie Sie sagen, habe ich richtig viel gelernt. Und ich weiß, dass man, was Erinnerungen betrifft, also wenn man sich mit 10 verschiedenen Menschen unterhält, die zusammen eine Reise gemacht haben vor vielen Jahren, kommt man am Ende oft nicht auf die Idee, dass sie die Reise wirklich zusammen unternommen haben. Also Erinnerungen, ein weites Feld. Und ich habe einfach festgestellt, dass sich der Langzeitkonsum von Cannabis auch nicht besonders positiv auf das Erinnerungsvermögen auswirkt.
Was man an den Freunden sieht, ja, des Vaters. Die Mutter kommt auch in ihrem Buch vor, allerdings ein bisschen mehr im Hintergrund. Mhm. Aber man ahnt schon, dass sie eigentlich eine ganz wichtige Rolle im Leben von Marlene spielt.
Auf jeden Fall. Also die Mutter ist wichtig, aber in dem Buch bewusst auch in den Hintergrund gehalten, obwohl sie auch später merkt, was eigentlich ihre, also das ist dann so ein bisschen grotesk, weil während sie eigentlich die ganze Zeit auf den Spuren ihres Vaters wandelt, stellt sie einfach zum Schluss eigentlich fest, wie wichtig diese Mutter ist. Und das stimmt natürlich, es ist eigentlich ungerecht, die Mutter bleibt im Hintergrund, dabei hat sie eigentlich alles geleistet. Aber es ist ja nun mal oft leider so im Leben, dass man immer Sehnsucht nach den Menschen hat, die abwesend sind, auch wenn die es vielleicht weniger verdient hätten als die Präsenten.
Das Buch ist ja, man kann es als Vater-Tochter-Buch lesen, aber ich habe es auch als ein ganz großes Buch über Freundschaft gelesen. Mhm. In dem Moment, wo die Familie so ein bisschen zerfasert oder auseinanderfällt, schafft Marlene sich ja so ihre eigene Familie in ihren Freundschaften. Das beschreiben sie auch sehr schön, diese verschiedenen Leute, die sie trifft und kennenlernt. Und Oleg Kowalski ist ihr bester Freund, also der beste Freund von Marlene. Eine tolle, großartige Figur, finde ich. Ein Außenseiter irgendwie in dieser kleinen Stadt im Eisenwald, polnische Familie. Ein Motorradfreak und Bastler und auf eine sehr schöne Weise anders und verrückt. Und Marlene und er erleben ja so die besten Momente ihrer Schulzeit, wenn nicht ihres ganzen Lebens zusammen. Nächtliche Einbrüche ins Freibad, eine heimliche Übernachtung im Frischemarkt. Und auch nach der Beerdigung ihres Vaters ist Oleg für sie da. Und da würde ich Sie auch noch mal bitten, einen Ausschnitt zu lesen, Seite 129.
Abends klopfte ich an Olegs Tür. Er öffnete und ich sagte, ich könne nicht heulen. Das sei doch krank. Alles. Mein Vater tot und ich heule nicht. Keine Träne. Ich schwor es ihm. Nicht eine. Oleg ging in die Küche, nahm eine Zwiebel, schnitt sie durch und presste mir je eine Hälfte unter jedes Auge. Geht doch, sagte er, als mir die Tränen endlich über die Wangen liefen. Es war so scheiße, Oleg, schluchzte ich. Sterben ist scheiße, antwortete er. Das geht gar nicht anders, Marlene. Sterben muss scheiße sein. Aber wir beide, Marlene, wir essen jetzt Pizza. Und zwar mit Doppeltkäse. Man sollte das ganze Leben eigentlich mit Doppeltkäse überbacken. Ich wusste, wenn ich wollte, hätte Oleg die ganze Welt für mich mit Doppeltkäse überzogen.
Ja, dieser Oleg ist eine ganz wichtige Figur im Buch. War denn Ihnen schon von Anfang an klar, dass es diese Figur geben muss, als Sie mit dem Schreiben anfingen?
Ja, Oleg war relativ früh auch dabei in der Anlage des Romans und genau, das ist schwierig über Oleg zu sprechen, ohne auch da zu spoilern, aber
ja,
Oleg ist eine ganz wichtige Figur und für mich ist er auch der heimliche Held dieses Buches, also ein Außenseiter, der aber für Marlene wahnsinnig wichtig ist und ein ganz toller Typ.
Und mit ihm kommt auch eine Menge Komik in dieses Buch, sodass da auch eine sehr schöne Balance aus Traurigkeit und Humor entsteht im ganzen Buch. Ich vermute, das war Ihnen auch beim Schreiben wichtig, dass Sie mit dem Humor auch etwas entgegensetzen, dieser sehr traurigen Geschichte eigentlich.
Das war so geplant. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass es so lustig ist. Also mir haben dann relativ viele Menschen geschrieben, also ich habe selten so viel geweint und so viel gelacht. Und so komisch fand ich es dann gar nicht. Aber offenbar war es manchmal dann auch doch berührend komischer, als ich dachte, was mich freut. Weil am Anfang dachte ich, ich wollte nicht suggerieren, dass es nur eben um eine traurige Vatergeschichte geht in dem Buch, weil es das einfach auch nicht tut. Und der Marlene im Buch ist auch ganz wichtig. Sie weiß, dass es Kinder gibt oder auch Personen, denen Schlimmeres widerfahren als ihr. Und trotzdem sieht sie aber irgendwann ein, ja, aber ich will auch das verarbeiten und das ist legitim.
Irgendwann dreht man sich nicht mehr um. So heißt der letzte Satz dieses Romans. Für mich klingt er nach einem guten Ende dieser Vater-Tochter-Geschichte. Und für Sie selber?
Ich finde auch. Es ist am Ende dann doch sehr versöhnlich. Allerdings würde ich sagen, der Schluss ist, und ich würde mich nicht mehr umdrehen, irgendwann dreht man sich nicht mehr um. Also es ist doch auch ein klein wenig trotzig.
Vielen Dank, Nora Gantenbrink.
Dankeschön.
Nora Gantenbrink im Gespräch mit meiner Kollegin Anja Höfer. Dad heißt das Buch, erschienen bei Rowohlt. Wenn Sie die Titel und Themen heute noch einmal nachschauen oder nachhören möchten, dann finden Sie alles online auf den Seiten von SWR 2 und natürlich auch in der SWR 2 App und im Lesenswert-Podcast. Gleich gibt's hier die Nachrichten und SWR aktuell und dann das Hörspiel am Sonntag. Hyperion oder Der Eremit von Griechenland nach dem Briefroman von Friedrich Hölderlin. Und noch ein Programmhinweis auf unser Lesenswertgespräch am kommenden Dienstagabend. Da haben wir den Schriftsteller Lutz Seiler zu Gast, der gerade den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. SWR-Literaturredakteurin Katharina Borchert spricht mit ihm über seinen neuen Roman Stern 111. Dienstag um 22 Uhr hier in SWR 2 und im Lesenswert-Podcast. Die Musik kam heute von der israelischen Band Lola Marsh. Someday, Tomorrow, Maybe heißt das Album. Ich sag Tschüss, am Mikrofon war Anja Brockert.